sind dann aufgeteilt in zwei Abschnitte. Der Abschnitt Nummer 1 soll darlegen, wie dieses Lenkchen überhaupt dazu gekommen ist, ein solcher Brennpunkt der Weltpolitik zu werden. Sachgerechterweise wird in dem Teil hauptsächlich über die Kalkulationen der Weltmacht USA zu reden sein. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der Deutschlands Stellung in dieser Affäre zum Thema hat. Diskussion ist natürlich in Ordnung, das ist am zweckmäßigsten, wenn wir euch erstmal den ersten Teil anhören, dann machen wir Diskussionsphase und dann kommt der nächste Teil. Aber wer es nicht ausgeht, der kann sich auch zwischendrin zu Wort melden.
Bevor ich auf die schon angesprochenen Kalkulationen komme, die die Amerikaner bewogen haben, in Afghanistan diesen Krieg anzuzetteln, will ich vielleicht noch ein paar Worte verlieren über die hiesige Öffentlichkeit. Festzustellen ist ja, es wird nichts verheimlicht, was sich in Afghanistan abspielt. Was der Westen dort mit 8 Jahren Krieg angerichtet hat und auch weiter anrichtet. Ich lese da mal kurz ein Zitat vor von der Frau Merkel in ihrer Regierungserklärung von letzter Woche, vom 27.01. Da sagt sie, und ja, der Einsatz fordert Menschenleben bei unseren Soldaten, bei den Polizisten, bei den zivilen Helfern und in der afghanischen Bevölkerung. Menschenleben, deren Verlust wir inständig gehofft haben, nicht beklagen zu müssen. Es gibt Menschen, die auch infolge deutschen Handelns ihr Leben verloren haben und verletzt wurden, wie dies beim Luftschlag von Kunduz am 4. September vergangenen Jahres geschehen ist. Auf der anderen Seite, das Feindbild, das zu diesem Krieg passt, steht fest. Auch da nochmal ein Zitat von Frau Merkel aus der gleichen Regierungserklärung. Wir müssen uns der Größe der Aufgabe bewusst sein. Doch sollte uns die Größe dieser Aufgabe entmutigen, sollte sie etwas daran ändern, dem internationalen Terrorismus entschlossen entgegenzutreten und alles zu tun, um an einem neuen 11. September ein neues Madrid, ein neues London zu verhindern. Ich sage ganz klar, nein. Gleichzeitig, also neben dem, dass man erzählt bekommt, was da unten alles passiert und dass das nicht gerade lustig für die Leute dort ist, sondern dass sie das mit, vielfach mit ihrem Leben bezahlen und auf der anderen Seite, dass aber das Feindbild, das man braucht, um so einen Krieg zu führen, außer Zweifel steht. Gleichzeitig wird in der Öffentlichkeit, und zwar bis hin auch in das politische Führungspersonal, die kritische Frage gewälzt, ob man zwecks Kleinkriegen des Terrorismus in Afghanistan gleich so viel kaputt machen muss, also zum Beispiel Zivile gleich unschuldige Opfer produzieren muss, und ob das überhaupt geht, den Terrorismus auf diese Weise klein zu kriegen. Das ist überhaupt der aparte Blickwinkel, unter dem die Öffentlichkeit den Krieg besichtigt. Die Frage heißt immer, klappt's? Oder kriegen wir unsere Feinde so klein? Machen wir etwas verkehrt beim Krieg führen, sodass die Feinde eher mehr als weniger werden und die Ordnung, die wir wollen, immer nicht rauskommt? Als Beispiel für diese Form der Kritik möchte ich mal die evangelische Bischöfin Käßmann zitieren, die zur Jahreswende ja für Furore gesorgt hat. Die gibt Folgendes zum Besten. Die Hoffnung auf Gottes Zukunft gibt mir schon hier und jetzt den Mut, von Alternativen zu reden und mich dafür einzusetzen. Manche finden das naiv. Bundeswehroffizier schrieb mir etwas zynisch, ich meinte wohl, ich könnte mit weiblichen Charme Taliban vom Frieden überzeugen. Ich bin nicht naiv, aber Waffen schaffen offensichtlich auch keinen Frieden in Afghanistan. Wir brauchen mehr Fantasie für den Frieden, für ganz andere Formen, Konflikte zu bewältigen. Soweit das Zitat. Ich will mich gar nicht darüber auslassen, ob die Frau naiv ist oder nicht. Aber eins macht sie auf jeden Fall nicht. Sie zieht keinen Schluss von den eingesetzten Mitteln, also von den Waffen, auf den Zweck, der mit ihnen verfolgt wird. Da geht es ja an, das aufzuklären. Nein, eines steht für sie ganz außer Frage, nämlich die guten Absichten, die die kriegführenden Mächte in Afghanistan so blutig umsetzen, also unter den lauter moralisch einwandfreien Titeln Konflikte bewältigen und Frieden. Also was sie einzuwenden hat, die guten Absichten kommen nicht recht vom Fleck. Auch das Echo auf die Gottesfrau gibt eine beredte Auskunft über den Zustand der öffentlichen Meinungsbildung. Also die hartgesottenen Friedenskrieger, da zähle ich zum Beispiel die FAZ dazu, die werfen der Bischöfin gleich einmal Wehrkraftzersetzung vor, weil sie der Meinung sind, dass man unsere Jungs beim Töten und Sterben nicht ohne den Segen der Kirche im Regen stehen lassen darf. Und andere, also es gibt auch eine andere Fraktion, sehen in den Worten von der Dresdner Kanzel einen überfälligen Denkanstoß für die Debatte, wie es denn in Afghanistan weitergehen soll. Denn, so wie es bisher, kann es nicht weitergehen. Und ein Tenor dieser Besprechung heißt immer, wenn wir schon so viele Opfer zu beklagen haben, wo bleibt dann der Erfolg? Selbst der deutsche Außenminister meint dann auch, das war glaube ich auch letzte Woche, wer glaubt, dass Afghanistan allein mit militärischen Strategien gesichert werden kann, der irrt sich dramatisch. Auf jeden Fall, so werden Staatsbürger hierzulande dazu angehalten, den Krieg in Afghanistan aus den Blickwinkeln ihrer politischen Machthaber zu betrachten. Das tun sie dann auch glatt und mögen deshalb genau diesen Krieg nicht. Also nicht etwa aus prinzipieller Opposition gegen das Töten und Sterben im Staatsauftrag, sondern unter so aparten Fragestellungen wie, was wollen wir da eigentlich, was hat Deutschland davon, wenn es in Afghanistan mittötet und sterben lässt. Solche Fragen sollte man sich tunlichst nicht stellen und sich nicht geistig gemein machen mit den Kriegsherren und deren Kriegsprogramm. Da kommt nämlich nie eine Kritik am Krieg heraus, wenn man ihm vorwirft, er wäre ein schlechtes Mittel für einen guten Zweck. Er ist ein Mittel genau für den Zweck, für den ein Krieg nun mal da ist. Und das heißt, den Feind ist fertig zu machen. Aber genau das, und da spricht er die Unzufriedenheit der politischen Oberbefehlshaber aller beteiligten Nationen Wende, genau das, den Feind fertig zu machen, scheint in Afghanistan das Problem zu sein. Die Erfolgsprobleme der Kriegsmächte, die in der Öffentlichkeit so verständnislich gewälzt werden, erfindet sich einfach in der Öffentlichkeit. Die haben die obersten Kriegsherren selber. Letzte Woche, weiß ja sicherlich jeder, hat ihre Hilfe bekommen, haben diese Kriegsherren gerade eine Konferenz abgehalten und unter das Motto gestellt, wir brauchen eine neue Strategie. Wenn jetzt die deutsche Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung zu dieser Konferenz es für nötig befindet, zu beteuern, wie wichtig es ist, dass wir, also Deutschland, da mitmachen. Ich zitiere das auch mal, damit man sich das nochmal vor Augen führt, wie die darüber redet. Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen des internationalen NATO-Einsatzes war und ist im dringenden Interesse der Sicherheit unseres Landes. Ich ergänze ausdrücklich, eine Haltung nach dem Motto, sollen doch die anderen, die Amerikaner, die Engländer, die Kohlen aus dem Feuer holen, ist für mich als Bundeskanzlerin der BRD und für die ganze Bundesregierung unverantwortbar. Andererseits bezog sie, dass sie auch bald wieder weg will aus Afghanistan. Es geht dann so, wenn die Umsetzung der neuen Strategie gelingt, strebt Deutschland unter den jetzt bekannten Voraussetzungen an, die Übergabe in Verantwortung, also ich kann für diese Formulierung nichts, wahrscheinlich heißt es der verantwortlich, aber egal, die Übergabe in Verantwortung in einzelnen Distrikten in Nordafghanistan bereits im ersten Halbjahr 2011 einzuleiten. Also wenn man diese beiden Stellungnahmen nach, die in der gleichen Regierungserklärung vorkommt, mal sich durch den Kopf gehen lässt, dann scheinen offenbar die maßgeblichen Oberbefehlshaber, das ist in den USA übrigens nicht anders, ein Problem zu haben mit dem Feldzug, den sie da vor fast 9 Jahren angezettelt haben, nämlich allen Ernstes das Problem, wie er zu gewinnen sei. Und ich möchte mal den Hinweis machen, an den Waffen, also an dem Schießgerät, über das sie verfügen, kann es nicht liegen, dass diese Frage aufkommt. Die sind ja offensichtlich von überwältigender Überlegenheit. Insofern also muss man sich schon mit den Fragen befassen, was wollen die da eigentlich und was für eine besondere Sorte Krieg ist es dort drüben. Also was erfährt man aus dem Krieg in Afghanistan darüber, wie die schöne neue multipolare Weltordnung funktioniert. Und natürlich die Frage, das wird dann im zweiten Teil ausführlich noch besprochen werden, was will Deutschland in diesem Krieg? Bis Mitte letzten Jahres sollte die deutsche Beteiligung am Krieg selbst gar kein kriegführend gewesen sein, vielmehr etwas Friedliches, so Hilfe zum Wiederaufbau, Schulen einrichten mit ein wenig militärischer Absicherung. Und das war nicht nur ideologischer Überbau, so ist er tatsächlich vorgegangen worden, jedenfalls bis Kundus. Also die Frage dazu, was soll das? Warum macht Deutschland bei diesem Feldzug mit und legt gleichzeitig Wert darauf, dass sein Beitrag nicht rein militärischer Natur ist? Und worin besteht nun die aktuelle Korrektur der politischen Linie bzw. der Strategie in diesem Krieg? Und zu guter Letzt, also als Frage vorweg, wenn es denn im Grunde um eine neue gemeinsame Strategie zum Nutzen aller unserer Sicherheit geht, warum ist dann eigentlich die Frage so richtig oder so spannend, wer eigentlich das Copyright für die neue Strategie hat und wer in unserem Mandatsgebiet, also im Kundusrum, demnächst die Hosen hat, die Amerikaner oder wir? Diese Frage hat zum Beispiel die SZ an den Herrn Westerwelle gestellt. Gut, ich fange jetzt mal an mit dem, was bezwecken die westlichen Interventionstruppen in Afghanistan und, wie schon gesagt, soll es zuerst mal um die USA gehen. Mitte letzten Jahres hat der Obama eine Rede gehalten zur nationalen Sicherheit und hat dort Folgendes gesagt. Wir sind nicht weniger als 8 Jahre entfernt vom tödlichsten Angriff auf amerikanisches Territorium in unserer Geschichte. Wir wissen, dass Al-Qaida aktiv plant, uns wieder anzugreifen. Wir wissen, dass diese Bedrohung uns lange Zeit begleiten wird und dass wir alle Elemente unserer Macht nutzen müssen, um sie zu besiegen. Und in der gleichen Rede hat er dann gleich noch einen Vorwurf an die Bush-Administration, also seinen Vorgänger, lanciert. Und dieser Vorwurf lautet: Diese Regierung, also seine vorgängige Regierung, habe es an dieser Front an der nötigen Entschlossenheit und den nötigen Mitteln fehlen lassen. Also dann sagt er, Herr Obama, wir haben bereits mehrere Schritte unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. Zum ersten Mal seit 2002 stellen wir die nötigen Ressourcen bereit und verfolgen die richtige Strategie, um den Kampf zu den Extremisten in Afghanistan und Pakistan zu bringen, die uns am 11.09. angegriffen haben. Wir sind in der Tat im Krieg mit Al-Qaida und seinen Verbündeten. Soweit das Zitat. Das ist zwar ungerecht gegenüber Bush, der hat ja auch nichts anbringen lassen, aber diese Äußerungen stellen klar, wie dringlich der Krieg in Afghanistan, der in den USA erscheint. Vielleicht ist dafür auch nochmal ein kurzer Rückblick dringlich. Also 9/11. Auch hier am Anfang nochmal ein kleines Zitat von dem damaligen Präsidenten Bush. Er hat gesagt, der Angriff auf die Türme in New York und das Verteidigungsministerium in Washington. Der Angriff darf nicht ohne Antwort bleiben, die klarstellt, dass von einer Einschränkung der amerikanischen Fähigkeit oder Bereitschaft zur außenpolitischen Gewaltanwendung keine Rede sein kann. Also, der Angriff darf nicht ohne Antwort bleiben. Fest steht, Rache ist angesagt. Zweitens, aber über die Rache hinaus gleich ein Beweis, der damit geführt werden soll, nämlich die Klarstellung, ich wiederhole das nochmal, weil das so schön ist und alles schön zusammenfasst, was die Stellung Amerikas ausmacht, dass von einer Einschränkung der amerikanischen Fähigkeit oder Bereitschaft zur außenpolitischen Gewaltanwendung keine Rede sein kann. Also, inwiefern, von welchem Maßstab aus sehen sich die USA und ihre Macht durch die Existenz von Al-Qaida angegriffen? Also, wie sehen sie die Weltlage? Zu dem Zeitpunkt, dass es passiert ist, haben sich die Amis begriffen, und das ist ja nicht nur einfach eine Einbildung von ihnen, sie waren es ja auch, eine überlegene Weltmacht, die einzig übrig gebliebene, nachdem die Sowjetunion ihren Gegensatz gegen den Westen aufgegeben hat. Für die Amerikaner heißt es, sie sind wegen ihrer Machtmittel, wegen ihrer überlegenen Machtmittel, berechtigt und in der Lage, die restliche Staatenwelt zu kontrollieren, den anderen Mächten vorzuschreiben, was sie dürfen und was nicht, welche Rechte und Interessen sie geltend machen dürfen und welche nicht. Sich so zur Welt zu stellen, das können die Amis nicht nur, das müssen sie auch. Sie beziehen ja ihren Reichtum aus der ganzen Welt. Sie sind in alle Hände unter allen Staaten eingemischt und das zu ihrem Nutzen. Deswegen auch ein Bedarf nach einer globalen Kontrolle wegen der Sicherstellung, dass diese Machtausübung in anderen Souveränen gegenüber den anderen Souveränen liegen lässt. Das ist ein Maßstab, denen so ungebrochen nur sie haben und sie haben können. Und in dieser Hinsicht haben es die USA auch zu einem gewissen Abschluss gebracht. Bis auf wenige Ausnahmen, die heißen ja nicht umsonst Schurkenstaaten. Also bis auf wenige Ausnahmen erkennen die anderen Staaten die Sonderstellung der USA in der Staatenkonkurrenz an, gehen berechnend damit um und suchen sich mit ihr zu arrangieren. Selbst Mächte wie China und Russland wollen ja seit neuestem, also seit ein paar Jahren, Teil einer nach kapitalistischen Prinzipien organisierten Weltordnung sein und in ihr avancieren und nicht gegen sie. Und genau diesen Status als oberste globale Ordnungsmacht haben die USA durch den Angriff auf das World Trade Center und ihr Verteidigungsministerium angegriffen gesehen. 9/11, ja, das war der Beweis für die Verwundbarkeit der Weltmacht Nummer 1. Und damit sehen sich die Amerikaner entschieden verletzt, weil der waltende Maßstab, der darin ja zum Vorschein kommt, heißt Unverwundbarkeit. Um sich nochmal vor Augen zu führen, worin sich die USA betroffen sehen. Die haben selber, als es passiert ist, den Vergleich herangezogen zu Pearl Harbor. Das war in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts der Angriff auf ihre Pazifikflotte von Seiten Japans. Für Amerika war das der Auftakt dazu, eine neue Front im Zweiten Weltkrieg zu eröffnen. Und das haben sie dann so weit getrieben, dass sie dann zum Abschluss ihres Feldzugs gegen diese ungeheuerliche Provokation Japans dort noch zwei Atomwaffen abgeworfen haben. Zurück zu 9/11. Ich will das nochmal so versuchen klarzumachen, was da eigentlich Sache ist bei den Amis. Wenn man sich nochmal die zwei kaputten Hochhäuser vor Augen führt und die eingebrochene Häuserfront da von dem Verteidigungsministerium, dann muss man ja sagen, die wirkliche Substanz von dem, was Weltmacht Nummer 1 bedeutet, ist nicht zerstört worden. Es sind halt zwei Hochhäuser kaputt. Also von einem Krieg im eigentlichen Sinn, also einer die US-Macht ernsthaft auf die Probe stellenden militärischen Bedrohung des US-Territoriums, kann eigentlich nicht die Rede sein. Aber die USA haben den terroristischen Anschlag zu Recht als Angriff auf ihren Besitzstand als Weltmacht Nummer 1 definiert. Der heißt nämlich zuverlässige Abschreckung gegenüber dem Rest der Welt. Und soweit haben sie also das, was da passiert ist, als Kriegserklärung an die Unverwundbarkeit ihres Territoriums und ihrer Macht begriffen und sind so tragisch. So, in der Herstellung dieses Status ist ganz klar, was dann fällig ist, nämlich eine Gewaltorgie. Die größte Militärmacht der Welt demonstriert, dass sie in kürzester Zeit am entlegensten Ort der Welt einen Krieg organisieren kann, gegen den der Angriff auf die Türme in New York ein Witz ist. Die USA üben Vergeltung, erstens gegen die Terroristen selber und zweitens gegen ein Regime, das Al-Qaida in den eigenen Grenzen hat operieren lassen. Das Taliban-Regime in Afghanistan wird als Terrorunterstützer identifiziert und weggebombt. Gleichzeitig haben sie Afghanistan einen Regime-Change verordnet und auch durchgesetzt. Als Herrscher haben sie nämlich eine Marionette der USA eingesetzt und unter dem Eindruck fortlaufender amerikanischer Bombenmacht die opportunistische Zustimmung erst einmal der lokalen Machthaber und Gangs zu Kansai erzwungen und den Statthalter in einer organisierten Wahl installiert, gerade so, als hätten sich die Afghanen das bestellt. Seitdem findet also in Afghanistan nichts als Stabilisierung und Verteidigung der gewählten, also legitimen Regierung statt, und zwar mittels auswärtiger Schutztruppen. Also für Afghanistan selber heißt es, der Karzai ist zwar von den Amis institutionalisiert worden, er hat aber gar keine Macht im eigenen Land. Er verfügt gar nicht von sich heraus über die nötigen Gewaltmittel, um sich dieses Land gefügig zu machen. Und die nach wie vor selbstständigen lokalen Mächte kann er nicht auf sich verpflichten. Deshalb hat er auch darüber hinaus gar nicht die Macht, einem ganzen Volk die Lebensbedingungen aufzuzwingen, die es der Regierung praktisch dienstbar machen und dadurch an Leistungen der Obrigkeit in Kabul interessieren würde. Also gemeint ist damit, er kann gar nicht so was stiften wie Rechtssicherheit oder ökonomische Bedingungen, sodass die Leute wirklich sagen, ja, das ist dann das, was die Regierung stiftet und worauf ich mich für mein Leben verlassen kann. Dazu ist er gar nicht in der Lage. Insofern ist also die Regierung, die die Amis dort eingesetzt haben, nichts als noch eine Gewalt in Afghanistan neben allen anderen lokalen Mächten. Sie sitzt dann in Kabul und hat die Ausländer als Machtstütze. Das ist die Lage, und zwar bis heute. Ich will es nochmal in Form eines kurzen Zwischenfazits zusammenfassen, um klarzustellen, worum es da eigentlich in der ganzen Angelegenheit geht. Zweck der Angelegenheit ist die demonstrative Wiederherstellung der Unverletzlichkeit der Supermacht. Und wie geht das? Indem die USA zeigen, wird die anti-amerikanische Militante bei sich dulden, anstatt sich durch die Bekämpfung anti-amerikanischer Umtriebe zum Instrument amerikanischer Unverletzlichkeit zu machen. Deshalb die Fortsetzung. Es gilt sicherzustellen, dass von dort aus nie wieder ein Angriff möglich ist. Also gilt es, Afghanistan für die Sicherheitsbedürfnisse der USA herzurichten. Damit implantiert sich dann die US-Macht zugleich auch in ganz neuer Weise mitten in Zentralasien. Sie dort auch dort ihre militärische Beherrschung des Globus mittels ihrer Abschreckungs- und Drohfähigkeit aus. Das richtet sich dann durchaus auch gegen die Nachbarn nach Afghanistan. Also in Bezug auf Afghanistan, ich will das mal so ausdrücken, sind das lauter negative Kriegsziele. Man will gar nichts mit dem Land, man will nichts von ihm und man will nichts aus ihm machen. Es gibt also im weitesten Sinne gar kein stoffliches Interesse an Afghanistan. Es gibt da keine nennenswerten Bodenschätze, die man ausbeuten könnte. Es gibt keine nützlichen Handelsbeziehungen, die man wieder aufs Gleis setzen könnte. Es gibt aber nicht einmal ein strategisches Interesse, weshalb man Afghanistan ordentlich aufrüsten sollte. Afghanistan soll einfach nicht mehr stören, das ist schon der ganze Zweck, der für dieses Land vorgesehen ist. Und das ist sozusagen das doppelte Pech von Afghanistan. Also es ist nicht nur weil Heimstatt für Al-Qaida, das kriegerische Ziel von Bombenteppichen, als solches ist es darüber hinaus auch nur ein Demonstrationsobjekt für einen weiter hinübergehenden Beweis. nämlich, ich erinnere nochmal an die Worte von Herrn Busch, es geht darum, klarzustellen, dass von einer Einschränkung amerikanischer Fähigkeit oder Bereitschaft zur außenpolitischen Gewaltanwendung keine Rede sein kann. Das ist ein Zitat, das richtet sich an die ganze Welt. Und an Afghanistan wird gezeigt, was darin steckt, in dieser Ankündigung. Entsprechend bescheiden sieht dann auch das Ziel eines afghanischen Staatsaufbaus, das man immer so schön Nation Building nennt, aus. Es beschränkt sich nämlich darauf, die Funktion sicherzustellen, dass von dort keine Bedrohung für die Sicherheit Amerikas und seiner Verbündeten mehr ausgeht. Also irgendeine Vorstellung, die in die Richtung geht, es ging dort auch nur ganz rudimentär darum, so etwas in blühende Landschaften anzurichten, der täuscht sich. Also, was passiert dort? Ein Minimum, das für nötig gehalten wird, um die Clanchats bei der Stange zu halten, das wird bewilligt. Es werden ein paar Straßen gebaut, ein paar Brunnen und Schulen. Das war es dann aber auch. Also, wie schaut jetzt das Ergebnis nach 8 Jahren aus? Das schon am Anfang angesprochen. Das ist jetzt nochmal zum Ausdrücken. Also das Projekt, die Reste der Feinde militärisch wiederzukämpfen, also die Al-Qaida zu verfolgen, in den, auf den höchsten Gipfeln der Berge, ich habe dieses Rumsfeld-Zitat leider vergessen, in den tiefsten Bunkern, so wie das ungefähr, da kann sich keiner mehr verstecken von uns. Also die Reste der Feinde militärisch wiederzukämpfen und gleichzeitig in Afghanistan so etwas wie einen neuen Staat aufzubauen, mit der von mir eben erwähnten Funktion, das ist gescheitert. Die Taliban haben sich erst versteckt, jetzt haben sie sich reorganisiert. Die Brunnen und Schulen, die gebaut worden sind, verfehlen ihren Zweck. Für die Sicherstellung eines minimalen Maßes von Ruhe und Ordnung des Neuen Westens zu sorgen. Das Land ist mehr oder weniger auf 2 Einkommensquellen heruntergebracht. Nämlich einmal, was die Militärmächte für ihre Infrastruktur spendieren und Opium. Und da ist auch schon klar, wer vom Ersteren Nutzen liest, also von dem, was die Militärmächte damit bringen, der setzt sich dem Verdacht der Korruption aus. Und wer sich irgendwie mit dem Opium anbaut oder was er hält, setzt sich den Verdacht aus den Terroristen, die hier hinten zu arbeiten. Von daher gibt es schon seit 2, 3 Jahren eine eindeutige Antwort. Also die ist schon zu den Zeiten von Bush gekommen. Nämlich die Ausweitung des Krieges auf das ganze Land. Mit dem Wesentlichen einem Ergebnis. Wenn man noch am Anfang vielleicht bemüht war, eine Unterscheidung zwischen terroristischen Räuberbanden und Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten, wird das inzwischen praktisch zunehmend hinfällig, diese Unterscheidung zu machen, indem nämlich das ganze Territorium zum Kriegsgebiet wird und das ganze Volk dafür haftbar gemacht wird, dass es dort wohnt, wo sich die Taliban aufhalten oder verstecken, je nachdem, wie man das ausdrücken will. Also, während auf der einen Seite eine afghanische Staatsgewalt nach dem Geschmack der USA, nämlich als, das ist jetzt die vor Ort wirkende Bollwerk gegen die radikalen Islamisten, nicht zustande kommt, sichern die sich diese Islamisten, die Taliban, in Kooperation oder auch in Konkurrenz zu anderen oppositionellen Kräften zunehmend nicht nur Rückzugsgebiete zum Krieg werden, sondern etablieren sich als lokale Mächte. Das will ich gar nicht darüber auslassen, wie die das alles machen, natürlich auch mit terroristischen Mitteln gegenüber der Bevölkerung, aber durchaus auch mit positiven Anreizen. Aber der Witz ist, sie fassen wieder Fuß. In Pakistan hat man gehört, sogar teilweise mit Genehmigung der Regierung. Damit durchkreuzen die Taliban und die ihnen angeschlossenen oder unter ihnen versteckten Al-Qaidas in ohnmächtiger Form, wie auch immer, das Projekt der USA, Afghanistan terrorismusfrei zu bomben und aus diesem Land eine antiterroristische Bastion zu machen. Man sollte sich allerdings, wenn das mal so einfach in ein paar Worten zusammenfasst, nicht so nehmen, dass er sagt, ach, bei so viel Scheitern, da sind Sie doch sicherlich falsch vorgegangen. Das ist, wie schon anfangs erwähnt, eine sehr dumme Kritik. Erstmal muss man festhalten, das ist das Produkt des Kriegsziels und der Strategie, die Sie dort angewendet haben. Und dass sie damit nicht zufrieden sind, steht auf einem anderen Blatt. Dann sind sie aber mit den Ergebnissen zufrieden und nicht, dass man quasi extern hergehen kann und sagen, ach, sind die doof, was haben die da falsch gemacht. Also soweit das Ergebnis nach 8 Jahren Krieg. Und jetzt kommt der Herr Obama. Und der kommt dann daher und sagt, der Krieg droht verloren zu gehen. Seine Diagnose heißt, die bisher unternommene Ausweitung des Krieges bringt nicht die erwünschten Ergebnisse zum Feind. Die Zerrüttung des Landes, die sie bewirkt, also diese Ausweitung des Krieges, der Zerrüttung des Landes entspricht kein Erfolg in Sachen Ausmerzung von Al-Qaida und von Machten der Taliban. Im Gegenteil. Auch von einer Etablierung der Staatsgewalt nach dem Geschmack der Amerikaner kann auch nach bescheidensten Maßstäben nicht die Rede sein. Also sie haben viel kaputt gemacht, aber eine positive Grundlage geschaffen dafür, dass Afghanistan so funktioniert, wie man sich das vorstellt, haben sie nicht. Gewalttätigen Extremismus. Von hier aus wurden wir am 11.09. angegriffen und von hier werden, während ich hier spreche, das scheint auch ein ziemlicher Skandal zu sein, neue Anschläge geplant. Diese Gefahr wird nur noch größer werden, wenn die Region zurückfällt und wenn Al-Qaida ungestraft agieren können. Wir müssen den Druck auf Al-Qaida aufrechterhalten und zu diesem Zweck müssen wir Stabilität und die Kapazitäten unserer Partner in der Region verbessern. Klasse, was dann ansteht unter dem Titel Neue Strategie, findet unter dem Titel statt. Ganz klar, wir brauchen eine neue, erfolgsversprechende Vorgehensweise. Damit nimmt er also das Scheitern des Projekts Afghanistan in seiner bisherigen Form zur Kenntnis und hält aber gleichzeitig unverdrossen daran fest, dass die Unterordnung dieser Gegend unter dem für sie ausgelobten negativen Zweck keine Herberge für Terroristen, kein Störfaktor im globalen amerikanischen Kontrollbedarf, doch wohl hinzugekommen sein muss bzw. wird. So, wie schaut die neue Strategie aus? Also unter dem Stichwort Comprehensive Strategy, umfassende, übergreifende Strategie, wird dann der Afghanistan-Feldzug neu definiert. Dann wird dann die Trennung, die es bisher gegeben hat, zwischen Terroristenjagd, das war die Operation Enduring Freedom, und den Wiederaufbau unter ISAF, das wird aufgegeben, weil sich wegen der Sicherheitslage dieser Unterschied auch gar nicht aufrechterhalten lässt. Also die beiden Teams da, die es da gegeben hat, werden zusammengeführt. Und unter einem einheitlichen NATO-Kommando wird also der Unterschied zwischen Krieg führen und stabilisieren, Wiederaufbau, aufgehoben. Entsprechend werden auch an die Idealisierung der Kriegsziele, die den Anspruch auf imperialistische Kontrolle als Dienst am kontrollierten Volk und als edlen Auftrag ausdrücken, die werden sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt und bis zur Kenntlichkeit entzerrt. Also einerseits, das ist, hat ja sicher jeder nicht mitgekriegt, wird Demokratie als Ziel für die afghanische Entwicklung aus dem Verkehr gezogen. Also eine politische Landschaft, wie sie bei uns so üblich ist. Ne? Das Volk geht wählen, die Regierung ist dann an der Macht und schmeißt den Laden. Argument, das geht nicht, da ist der Afghan seit 100 Jahren nicht dazu fähig. Und dem zivilen Aufbau, dem kommt jetzt sowohl faktisch wie auch in der Welt der Sprachregelung, dessen wahrer Gehalt verpasst. Also der Witz von Wiederaufbau mit militärischer Absicherung wird dahingehend richtig gestellt, dass die Entwicklungshilfe, die jetzt auch durchaus erhöht wird, aber die wird so eingerichtet, dass sie als frankierende Maßnahme für den militärischen Erfolg spendiert wird. Denn, das ist ja aus dem Zitat, was ich vorgelesen habe, schon hervorgegangen, ein Rückzug aus Afghanistan so einfach kommt für den Obama nicht in Frage. Es geht ja auch um mehr als um Afghanistan, das nochmal zu unterstreichen. Der Krieg hat ja ein ebenso prinzipielles wie demonstratives Ziel. Es hängt die Glaubwürdigkeit der Abschreckungsmacht Amerikas daran und der sich daraus ableitenden Ordnungskompetenz, also die Etablierung einer solchen Ordnungsmacht aus eigener Machtvollkommenheit. Das ist der Grund, warum in Afghanistan Krieg geführt wird. Also die schon erwähnt habe ich das, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Einerseits sind die USA weder am bekämpften Feind noch an einer Beute interessiert. Also gemeint tue ich damit, es ist nicht so, sie bekämpfen den feindlichen Willen einer Nation, indem sie ihn militärisch brechen und dann können sie ihn für sich benutzen. Oder Beute in Sinnform, wie das Kolonialismus zum Beispiel der Fall war. Da ist man hin, hat sich das Zeug unter den Nagel gerissen, weil dort Bodenschätze oder sonst irgendwas zu holen war. Also, sie sind gar nicht an dem bekämpften Feind aus besonders interessiert und auch nicht an einer Beute. Gleichzeitig hängt ihr Machtbeweis aber daran, dass die Mission in Afghanistan gelingt. Und je länger sie dauert, umso blöder fällt der Beweis aus, den man da führen will. Und deshalb steht für Obama auch zweierlei fest. Schon erwähnt, erstens mehr Truppen, die müssen sein. Zweitens eine neue Herangehensweise im Krieg. Also gegen die Taliban konsequenter vorgehen. Der Vernichtungskrieg gegen den Feind ist zu gewinnen und diesem Zweck wird alles andere untergeordnet, zugeordnet. Das schließt zum Beispiel ein, die Ausweitung des Krieges auf die Rückzugsräume der Terroristen, also auf Pakistan. Das heißt ja nicht viel mehr als, ja, oder beziehungsweise das heißt es dann auf jeden Fall, da wird auch die nächste Nation mit zerlegt. Also den schönen Begriff AFPAC hat ja der Obama geprägt. Und das heißt, auch diese Nation hat es nicht hingekriegt, den amerikanischen Sicherheitsbedürfnissen Genüge zu tun. Also wird das Kriegsgebiet, das sich Amerika vornimmt, wo es seine Sicherheit zu gewährleisten hat, auf Pakistan ausgedehnt. Wenn dann noch Bedarf ist, ich will da jetzt auf diesen Punkt nicht weiter eingehen, wenn da Bedarf ist zur Diskussion, kann man da noch mal was zu sagen. Was die Nation Building angeht, als Projekt der Neueinrichtung eines funktionsfähigen afghanischen Staates gibt es auch ein paar Neujustierungen. Auffällig ist zum Beispiel, man hängt in Karzai eine zweite Wahl auf, der muss sich wieder zur Wahl stellen, und dann wird ihm vorgeworfen, er hätte die Wahl gefälscht. Und nach Lamanumia, wisst ihr ja, ist er dann doch akzeptiert worden, weil es keine andere Alternative gab. Aber die Amis haben damit in aller Deutlichkeit klargestellt, von sich aus, dass der Karzai nicht der König von Afghanistan ist und der seine Legitimation aus dem Zuspruch seiner Landsleute bezieht, sondern dass er lediglich ein Auftragnehmer seiner auswärtigen Partner ist. Sie sind die einzige Macht, die in Afghanistan herrschen. Und er, der Karzai, ist dieser rechenschaftspflichtig und auch das nur so lange, wie sie ihn brauchen können. Der zivile Aufbau, der wird auch nicht eingestellt. Es werden sogar mehr Mittel und Kräfte bereitgestellt. Bloß, wofür und wie. Also eine Abteilung heißt, wir intensivieren die Polizei- und Soldatenausbildung und unter diesem wahnsinnig schöpferischen Namen die Partnerin heißt das jetzt, die afghanische Armee und die Polizei wird ins US-Militär bzw. in die Polizeiausbildergemeinde eingemeindet und sie gehen dann zusammen in die Fläche. Also erstens zwingt man dann die afghanischen Soldaten und Polizisten dazu, den Auftrag, zu dem sie ausgebildet werden, auch gleich auszuführen. Man hat sie also gleich unter Kontrolle und zwingt sie als Hilfstruppe der Amis gegen die Taliban vorzugehen. Das Ganze findet unter dem schönen Motto statt, wir haben viel zu wenig Soldaten, um die Afghanen zu beschützen. Und das war auch, glaube ich, eine Ausgabe von dem General McChrystal. davon zu halten. Wir beschützen jetzt die Afghanen und dafür brauchen wir mehr Soldaten. Naja, irgendwie kommt das der Einsicht gleich. Das ist für den Erfolg in Afghanistan eine vollflächige Besatzung des ganzen Landes, jedes Dorfes und jedes Weiler braucht eine effektive Bewachung von allem und von Leben. Also man muss quasi an jede Kreuzung 2 Amis und 5 Afghanen stellen, damit sie die Scheidung der Bevölkerung von den Hardcore-Islamisten auch wirklich hinkriegen, damit man die Bevölkerung auch wirklich dauerhaft den Einfluss der Taliban entziehen kann und sich so als einzige Macht etablieren kann, mit der die Leute zu rechnen, mit der sie sich also ausschließlich zu arrangieren haben. Als letztes habe ich jetzt gerade erst gefunden, noch ein Zitat, und dann wird auch nochmal schön klar, welcher Geist immer am Wirken ist, wenn vom zivilen Aufbau und von Entwicklungshilfe die Rede ist. Also auch für die Landwirtschaft soll etliches getan werden, dafür will man sogar Gelder bereitstellen. Und da ist es dann, und wir werden unsere Hilfemaßnahmen auf Bereiche wie etwa die Landwirtschaft konzentrieren, die im Leben der Afghanen, der afghanischen Bevölkerung sofort Wirkung zeigen. Man fragt sich da, was ist jetzt gemeint mit der Wirkung zeigen? Dass die Leute was zu beißen kriegen? Ja, einerseits schon. Aber das ist auch wirklich nur das Mittel, dass man sie positiv an Amerika als der Schutzmacht, der sie dann loyal sind, zu folgen haben. So, das Ganze, damit komme ich auch schon fast zum Ende meines ersten Teils. Das Ganze wird ja auch damit verbunden, dass man einen Zielkorridor festlegt, wann man aus Afghanistan wieder abziehen will. Der Korridor geht von 2011 bis 2015. Man will zwar kein endgültiges Abzugsdatum nennen, aber man sagt, man möchte auch aus Afghanistan wieder weg und die Verantwortung, wie es so schön heißt, den Afghanen übergeben. Und was heißt es? Ich will es mal nach zwei Seiten auseinanderlegen. Natürliches Ende in diesem Krieg gibt es ja gar nicht. Es gibt einfach keinen feindlichen Willen einer Nation, den man mit militärischen Mitteln brechen könnte, so bis zur Kapitulation und dann ist es halt rum. Das heißt auf der anderen Seite, es liegt auch im Ermessen der USA und der mit ihr kämpfenden anderen Koalitionstruppen, wann sie den Beweis, auf den es ihnen angekommen ist, erfüllt sehen. Der hängt übrigens nicht davon ab, dass auch noch der letzte Taliban erledigt wurde. Also ihr kennt ja sicherlich, habt ihr mitgekriegt, den neuesten Schlager. Jetzt kann man zwischen Hardcore-Taliban und gemäßigten Taliban und bloß aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus mitkämpfende Taliban kann man scheiden. Und dafür nimmt man sogar ein bisschen Geld in die Hand, um diese Scheidung herbeizuführen. Also da ist man durchaus, erfinderisch. Der Hinweis soll sein, natürlich kommt es darauf an, dass dieser Feldzug überzeugend gelingt, der den Beweis ist sich Amerika schuldig gegenüber dem Rest der Welt, der will es ja demonstrieren, wozu Amerika fähig ist. Die Welt soll effektiv abgeschreckt sein und werden. Auf diesen Beweis kommt es an, aber sie sind auch der Herr des Verfahrens darüber, wann sie den Beweis für erfüllt ansehen und sich der nächsten Herausforderung zuwenden. Und sie sagen, da ist klar, das ist jetzt für uns soweit in Ordnung, wo ist der nächste Schurke, den wir abschrecken müssen. Also, zu dem Beweis, weswegen die USA neben der Rache an den Verbrechern vom 9.11. gegen Afghanistan gezogen sind, gehört auf jeden Fall in an prominenter Stelle, dass sie darauf Wert gelegen haben, diesen Feldzug als einen Bündniskrieg der NATO zu organisieren. Das ist schon bemerkenswert. Das hat es bisher nicht gegeben, das war also das erste Mal der Fall. Und wenn man mal überlegt, wofür eigentlich diese Beistandsklausel in der NATO, also die Solidarität unter den Bündnispartnern gedacht war, kommt einem das schon, bedenkenswert vor. Als diese Klausel erfunden worden ist, überhaupt mit der NATO zusammen, da gab es immerhin einen mächtigen Weltgegenspieler, die Sowjetunion, mit Atomwaffen noch und nöcher und einem politischen Gegensatz zwischen den Systemen. Das liegt in dem Fall gar nicht vor. Wir haben sich ein paar Terroristen haben den Mut gehabt, zwei Terrorkapitel zu machen. Und das ist jetzt erstmal in Amerika passiert. Und inwieweit kann man fragen, ist in Deutschland davon eigentlich betroffen oder die Europäer? Die Amerikaner haben daran keinen Zweifel gelassen. Sie haben es zu einem Bündnisfall ausgerufen. Und damit die praktische Solidarität ihrer Kriegs- bzw. Verteidigungsgenossen eingefordert. Insofern haben sie also die Gleichung aufgemacht, dass die Betroffenheit von dem terroristischen Anschlag, also ihre Betroffenheit, die der Amis, die Betroffenheit aller NATO-Mächte zu sein hat. Das ist sowas wie, ab sofort habt ihr euch stark zu machen und einzuordnen als Mithelfer für unsere Sicherheit. Das ist sowas wie das Verlangen nach Subordination. Und das hat ja auch gewirkt. Es mag ja sein, dass sich so Vögel wie der Schröder und der Fischer erschrocken haben, als sie diese Bilder gesehen haben von den zwei Hochhäusern, die da zusammengebracht sind. Aber hauptsächlich hat es natürlich gewirkt, also dieser Antrag von den Amis, weil die USA einen War on Terrorism ausgerufen haben und gleich dazu gesagt haben, das wird ein lang anhaltender Kampf, der mindestens ein halbes Jahrhundert, halbes neues Jahrhundert bestimmen wird. Und damit, dass die Amis das festgestellt haben, war allen klar, dass mit Afghanistan das Umkrempeln der alten Weltordnung seinen Anfang nehmen würde. Und da ist es dann nur allzu logisch, soweit jetzt der kleine Hinweis für den zweiten Teil, der noch kommt, dass ambitionierte Weltmächte auch aus der zweiten Reihe nicht abseits stehen konnten und wollten. Also soweit der erste Teil. Wenn es jetzt Fragen dazu gibt, raus damit.
Ja, ich hätte mal eine Frage, und zwar haben Sie genannt, das primäre Kriegsziel sei die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Amerikaner. Woran machen Sie das fest? Weil ich habe ein bisschen Probleme mit der These, weil es doch schon noch andere Ziele gibt, die ein bisschen weniger Kosten verbunden sind. Also, wo das Kostenbewusstsein vielleicht eher stimmt. Also zum Beispiel geostrategische Positionen, Militärwirtschaft und so weiter.
In Afghanistan. Ja, wie gesagt, ich wollte erstmal gar nicht in Nachrede stellen, dass die Amerikaner gesagt haben, das sind Leute, die haben bei uns Wohnhäuser kaputt gemacht, das sind Verbrecher, die jagen wir, da ist staatliche Rache am Verbrecher angesagt. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, die Terroristen haben etwas verletzt, was weit über die Hochhäuser hinausgeht. Die Amerikaner reden ja selber davon, erstmalig in unserer Geschichte ist auf unserem Territorium etwas kaputt gegangen. Da haben sich Leute getraut, unser Heiligstes, unseren Boden anzugreifen und Leute umzulegen. Was ist damit verletzt? Die von uns erwünschte und funktionierende, das ist ja der Witz, erstmalig in der Geschichte, funktionierende Unverwundbarkeit gegenüber dem Rest der Welt. Ganz einfach mal so sagen. Was sich keine andere Nation gegenüber den USA bisher getraut hat, weil sie auch wissen, was sie zu verlieren haben gegenüber den Amerikanern. Sehr klar. Nämlich Amerika auf seinem Hoheitsgebiet anzupinkeln und anzugreifen. Das haben ein paar Terroristen geschafft. Und die haben das übrigens auch nicht einfach aus Verrücktheit gemacht, aber die sind durchgeknallt, sondern genau mit dem Argument, ich zeige der Welt, dass es möglich ist, den Amerikanern Schaden zuzufügen. So. Und dass dieser Beweis gelungen ist, das macht die Amis so wild. Weil die Sicherheit, also das, was Abschreckung bedeutet, die Sicherheit, uns kann niemand einen Schaden zufügen, dazu ist er gar nicht in der Lage, das traut er sich nicht, ist umgekehrt die Freiheit der ganzen Rest der Welt, dem ganzen Rest der Welt, die Bedingungen ihrer staatlichen, nationalen Existenz hinzudefinieren und aufzuzwingen. In ökonomischer Hinsicht, in militärischer Hinsicht, wer hat welche Waffen wo zu haben. Also da könnte ich jetzt 1000 Beispiele aufzählen, wer darf sich überhaupt wie bewaffnen. Da sagen die Amis ganz klar, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Die mögen wir, die kriegen vielleicht was. Und zwar in dem Maß, wie wir es für passend halten für unser Sicherheitsbedürfnis. So auf der Welt herumzufuhrwerken, also mit dieser Selbstverständlichkeit, anderen Nationen zu sagen, wie sie mit ihrem Gewalthaushalt umzugehen haben, das unterstellt, aus Sicht der Amis einmal, dann müssen wir unangreifbar für die sein. Das ist die Bedingung für diese Freiheit, die wir uns nehmen. Und genau das ist in dem Akt von zwei Flieger fliegen ins Hochhaus, also amerikanisches Territorium ist verletzt. Genau diese Unverwundbarkeit hat ein Loch gekriegt. Und dann sagen die Amis, das ist überhaupt der eigentliche Skandal. Deshalb habe ich das hier am Anfang von dem Buch vorgelesen. Ich könnte noch andere Zitate da herzerren, wo das auch noch drin steht. Ich habe es aber aber zum Teil vergessen, zum Teil wird es auch langweilig werden, weil da immer nur wieder das Gleiche drinsteht. Es geht um die Verletzlichkeit, sprich Unverletzlichkeit Amerikas. Also nur mal so, das ist das Ideal jeder Nation, aber die Amis sind dem am nächsten gekommen. Und dann kann man sagen, ausgerechnet eine nichtstaatliche, also nirgendwo eingetragen bei der UNO-Organisation, kommt daher und führt diesen Beweis vor. Dann muss ich als Amerika umgekehrt den Beweis führen, dass wir alles und jeden in Schutt und Asche legen können, der auch nur daran träumt, der nur davon träumt, und so kommen zu können. Also die Drehung des, was die Terroristen vorgeführt haben in Amerika, drehen sie um gegen die ganze Welt. Und es ist schade, dass ich es vergessen habe. Die Amis sagen, das ist ein Zitat von dem Rumsfeld, es geht nicht für uns als Amerika darum, dass wir zwei Kriege gleichzeitig führen und gewinnen können, sondern es geht darum, uns so aufzustellen, dass der Rest der Welt gar nicht erst auf den Gedanken kommt, gegen uns Krieg führen zu wollen. So. Und, das müsste natürlich, kannst du nicht nur behaupten, das müsste man auch praktisch machen. Man musste zeigen, was aus den Ländern wird, die jetzt die Taliban, die wollten ja gar nichts von den Amis, aber die haben halt gesagt, mit den Al-Qaidas können wir auskommen, das sind auch Islamis, also Moslems. Und ja, das hat ihnen nichts genützt, dass sie gesagt haben, mit denen haben wir jetzt nichts zu tun. Also war der Beweis, wir zerlegen das Land so weit, wie wir das für nötig halten, um klarzumachen, wie wir mit Mächten oder mit Leuten umgehen, die uns erkannt haben.
Also in dem Sinne muss man das ja nicht anzweifeln, als dass die Tatsache ist, die amerikanische Stellungnahme nach meinem Bild war so geschaffen, wie es jetzt lang und breit erzählt worden ist. Man trifft des Öfteren auf den Zweifel, die ja jetzt auch gerade geäußert worden ist, ob es nun wirklich allen Ernstes ein hochrangiges amerikanisches Kriegsziel im Punkt Afghanistan hier gibt. Das Ausmerzen der Scharte der Unverwundbarkeit. Ich habe auch deswegen meine Zweifel an den Zweifeln, weil ein höheres Interesse kann man in dieser Welt eigentlich nicht namhaft machen, als das, was in der Ausdrucksweise Unverwundbarkeit der USA ausgedrückt ist. Es ist nichts weniger als zu sagen, es ist ein Besitzstand der USA, dass sie mit ihrer Militanz den ganzen Rest der Welt abgeschreckt haben, dass der ganze Rest der Welt, obwohl er offensichtlich genug Gründe hätte, sich einer gegen Militanz, gegen die USA, entschließen mag. Das ist, würde ich mal behaupten, die höchste Ambition, die man sich überhaupt vornehmen kann. Es scheint aber eine unausrottbare Neigung im gewöhnlichen bürgerlichen Denken zu geben. Also ist immer irgendwo immer noch einen handfesten Nutzen ausfindig machen können, bevor man dem Ami ein ernsthaftes Interesse an irgendeiner Welt geht oder an irgendeinem Schauplatz abnimmt. irgendwo im Kiel auf einem Bodenschätzchen herumliegen, das ein militantes Interesse in den USA, zum Beispiel nach Afghanistan, rechtfertigt. Da findet man in Afghanistan keinen Tropfen. Naja, dann wäre das nächste, ob Afghanistan nicht meinetwegen als Pipeline-Durchleite gibt, von Interesse sein könnte. Ach Gott, da fällt mir unmittelbar dagegen einzusagen. Schaut euch mal die derzeit in Schwange befindlichen Baupläne für Erdölleitungen an. Dann kommt heraus, im strategischen Interesse macht man da auch sehr viele Umwege, sehr viele teure Umwege, 1000 Kilometer oder was weiß ich, um an einen unliebsamen Partner die Pipeline vorbeizulegen. Ich nenne jetzt keinen Namen. Oder vielleicht muss der Ami sich unbedingt einen Militärstützpunkt verschaffen oder was weiß ich. Tja, es kommt mir so vor, als wäre diese Neigung also die ist regelrecht kleinlich gegenüber dem tatsächlich geäußerten, programmatisch geäußerten und praktisch verfolgten Weltordnungsinteresse der USA. Es ist doch, da sind ja genug Hinweise vorgekommen, es ist doch eine höhere, in jedem Sinne höhere imperialistische Sexsession. Also höher gegenüber der Verfügung über eine Ölquelle, gegenüber der Befugnis, Ölpipelines zu platzieren oder nicht. Oder gegenüber dem Unterhalt von Militärstützpunkten. Also, das sind ja begrenzte Zwecksetzungen. Dem gegenüber ist es doch eine höhere, wenn ich mal moralisch ausdrücken will, imperialistische Unverschämtheit, auf die eigene Unverwundbarkeit scharf zu sein. Und es allen Ernstes als eine schwere Einbuße zu platzieren. Wenn diese Terroristen da daherkommen und diese Türme da flach liegen, den Metagon einen Zacken weglegen. Der Klartext davon heißt, wenn kein Schwein auf der Welt sich militärisch gegen die USA zur Wehr setzen kann, dann hat die USA damit die praktische Befugnis sich erworben, allen anderen Gewalthabern und Gewaltinteressenten auf der Welt deren Gewaltverzicht aufzuerlegen und im Gefolge davon denen zu diktieren, welche Interessen, auch ziviler Natur, sie nach dem großen Plan der USA verfolgen dürfen, können, müssen oder eben nicht. Das ist das Interesse. Bitte sehr.
Insofern sind doch diese Interessen auch der junge Weststaat hingewiesen hat, ja drin. Nur eben als die Gewaltwagen von als das Symbol einer Gewalt für diese Interessen auf der Welt schrankenlos geltend machen kann.
Ja, sagen wir mal so, die überlegene Militanz, die gelungene Abschreckung, die macht die Amis dazu fähig, den kompletten Gewalthaushalt der Welt nach ihrem Interesse zu steuern, sagen wir mal, wagen. Und darin ist dann in der Tat das eingegriffen, wo du, glaube ich, darauf aufmerksam machen wolltest. Wenn man diese Stellung erreicht hat, man ist der Statuszuweiser für den Rang anderer Souveräne, anderer Mächte, dann ist mit diesem erreichten Rang die Gelegenheit auch sehr viel lockerer zu haben, dass man dann bei irgendeiner Adresse anklopft und sagt, hör mal, wie steht es in deiner Lüge? Also so habe ich dann irgendwas verstanden, das teile ich auch, dass das Erreichen von bestimmten Absichten, die sich auf irgendwelche begrenzten Ziele richten, das Erreichen davon ist auch extrem erleichtert, wenn man sich vorher diesen Extra-Status der Unverwundbarkeit in einer Welt von militanten Staatsgewalten erworben hat.
In der Konkurrenz um ein Impfkredit beispielsweise oder in der Ausbeutung der nationalen Ressourcen, ein Ölstaat, damit er nicht mehr Geld mehr verdient oder nicht so viel mehr möchte, er möchte eine regionale Vormacht werden oder was weiß ich, mit den Amerikanern in die Schranken bieten, der kann ja auch die Idee kommen. Dieses Unterliegen in der Konkurrenz mal gewaltsam umzukehren. Ja. Gegen den gibt es ja auch. Es geht ja nicht darum, man fährt irgendwo hin und holt sich dann das Öl da, sondern es geht ja darum, dass man die Staatsgewalten, die selbst auch was vorhaben und die nicht immer erfolgreich darin sind.
Ja gut, ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst, die selber noch was vorhaben. Der Hinweis, den du machst, der ist ja völlig richtig. Nämlich die Staaten, und da unterscheiden sich die anders nicht von den Amerikanern, die wissen sich als letzte Bedingung, mit ihrem Gewaltaushalt meine ich, die wissen sich als die letzte und höchste Bedingung dafür, wo sie in der internationalen Konkurrenz auch ökonomisch eingeordnet werden. Also da meinetwegen kann man dann mal das Beispiel Ölquelle heranziehen, aber es geht doch um die komplette Benutzung, und das Stichwort heißt Globalisierung, es geht um die komplette Benutzung der Welt für die kapitalistischen Ökonomien der einzelnen Länder. Da geht es um Bodenschätze, da geht es um Absatzmärkte, was weiß ich, Transitgeschichten und Tod und Teufel. Und immerzu ist es eine Sache von, ich muss mich arrangieren mit der dort gültigen, mit dem dort gültigen Gewaltmonopol. Das ist die Bedingung, mich mit der zu arrangieren, ist die Bedingung dafür, dass ich es benutzen kann. So, und insofern ist, das ist ja dann die Fortsetzung davon, ist die erfolgreiche Gestaltung der Gewalt, der Gestaltung der Konkurrenz der Waffen ein Mittel dafür, die Waffen der Konkurrenz, der ökonomischen Konkurrenz für sich zu entscheiden. Das ist und bleibt die Bedingung, das wissen die. Und genau so, also jetzt der amerikanische Kapitalismus ist überall in der Welt eingehaust. Der hat überall was zu verlieren und zu verteidigen. Also wenn du meinetwegen auf irgendwelche Potentaten ansprichst, die sagen, so wie es jetzt ist, gefällt es mir nicht. Ja, warum gefällt es denen nicht? Weil die Ergebnisse des Handels und Wandels muss sich woanders niederschlagen. Das will er ändern. Ja, wie kann er es ändern? Offenbar nicht immer die Frage mit dem ökonomischen Mittel ein Wagen. Daran hat er ja verloren. Also trachtet er auch was anderes. Ja, und dann weiß er genau, kann ich an anderen Ecken was drehen. Und das wissen die Amis genauso. Und dafür sind sie auch ganz stolz darauf, dass sie die zwei Weltkriege gewonnen haben und klargestellt haben, so, sie sind jetzt die unanfechtbare Macht, die die Waffen, die Konkurrenz der Waffen für sich entschieden hat, dann sogar noch im dritten Weltkrieg ohne Schießen gewonnen hat. Das ist die Bedingung dafür, dass die ganze Welt uns zur Verfügung steht und dem nicht mehr ausbüchsen kann. Die Al-Qaida übrigens, das sind Leute, die haben genau das bemerkt und haben es umgedreht. Die haben gesagt, alles Böse, alles, was den kleinen Ländern angetan wird, den muslimischen Ländern, den Palästinensern und so weiter, woher kommt's? Ja, von den Amis, die sind doch überall dabei. Also müssen wir mal, weil die anderen sich nicht trauen, einen Fanal dafür setzen, dass es doch geht. So, dann hast du den ganzen Kladderadatsch beieinander. Dann ist genau das angegriffen, was die Bedingung, die absolute letzte Bedingung für amerikanische imperialistische Herrschaft und Bündnung ist. Also es ist von den Amis mal so umgesagt, mit der Unverwundbarkeit, das ist ja keine Wahn, sondern quasi notwendig eingeschlossen in ihrem in dem, was sie auch ökonomisch treiben, nämlich die ganze Welt für sich auszunutzen. Und das heißt ja überall auch Schäden anzurichten. Also man kann ja sagen, der Heinz hat es so ausgedrückt, das ist der höchste Zweck, den man überhaupt verfolgen kann. Der geht nicht um so banale Geschichten. Insofern muss man so ausdrücken, hat es was Luftiges an sich. Also was wollen wir eigentlich in Afghanistan? Haben wir nicht den Beweis schon erbracht? Oder, naja, weil, warum fällt uns das so schwer? Ja, also quasi mit einem Luftschlag über Afghanistan und der Neuordnung einer Neuinstallierung einer Regierung und die ganze Welt sagt, Chapeau, wir haben verstanden. Das ist es ja offenbar nicht. Selbst dort in Afghanistan springen noch Leute rum, die sich diesem Anspruch der Amis entziehen und dann zieht sich eben auch in die Länge. Sie ist sich den Beweis schuldig und je länger sie sich diesen Beweis schuldig sind, weil er nicht korrekt von der Hand geht, umso wackeliger wird der Beweis. Aber mit dem Problem soll man die Amis allein lassen, das muss man ihnen nicht vorwerfen. Also, ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand da ist, der diesen Zweifel teilt, der ja eben geäußert hat. Ich lese es nur noch einmal vor. Das ist jetzt auch von Obama, Dezember letzten Jahres. Der Kampf gegen den gewalttätigen Extremismus wird nicht schnell zu Ende sein und er geht weit, also jetzt weiß man es schon, er geht weit über Afghanistan und Pakistan hinaus. Unsere freie Gesellschaft, da könnte man sagen, ja, wir hätten es gern bei uns so und so, nicht wie die anderen. Und, jetzt geht es ja weiter, und unsere Führungsrolle in der Welt wird dadurch nachhaltig auf die Probe gestellt werden. Infolgedessen wird Amerika seine Stärke zeigen müssen, in der Art, wie wir Kriege beenden und wie wir Konflikte vermeiden. Und nicht nur, wie wir Kriege führen. Naja, also wir zeigen Stärke mit dem Ziel, dass wir darüber jeden Krieg vermeiden. Ja, das ist toll, ne?
Gut, dann mache ich Teil 2 Deutschlands Beteiligung an dem Kriegsschauplatz Afghanistan. Also Anknüpfung an die Debatte von gerade eben nochmal. Im Gefolge und als Antwort auf 9-11 setzt der hegemoniale Imperialismus der USA eine neue Weltordnung, politische Tagesordnung fest. Unter der Sprachregelung Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Und dafür verpflichtet er das aus dem Kalten Krieg überkommene abseits stehen. Die Macher bundesdeutscher Weltpolitik nehmen zur Kenntnis, am spätestens aus der Ausrufung des Bündnisfalls der NATO, den die Amis dann seinerzeit beides gemacht haben. Diese, also bei diesem Krieg gegen den internationalen Terrorismus, hier ist künftig der Schauplatz, wo weltpolitische Entscheidungen fallen. Und das weltpolitische Entscheidungen fallen ist vom Idealisten Nummer 1 mit Krieg zusammengebracht. Naja, was folgt denn daraus? Da muss Deutschland dabei sein. Diese Mittelmacht Deutschland, die ist offensichtlich groß genug, um sich zu den handverlesenen, mitentscheidenden Mächten dieser Weltordnung zu zählen. Seine künftige Stellung in der Welt hängt an der Beteiligung, an der von ganz oben aus Washington angesagten neuen Gewaltordnung. Nach der Seite hin ist die Teilnahme an den überkommenen Blutsystemen, vor allem an der NATO als dem militärischen Arm davon, das Dokument für die Wichtigkeit, die Deutschland sich erarbeitet hat. Für die von den anderen, den Bündnispartnern, anerkannte Wichtigkeit, für die Rolle beim Weltordnen, die Deutschland sich schon erworben hat, nun bewahren will. Indem es nämlich in Afghanistan am ersten Schauplatz des War on Terror dabei ist, da mitmacht, das war das A. Genau dasselbe, das Mitmachen dabei, ist aber auch für die Mittelmächte der Pferdemus an der neuen Lage. Deswegen gibt es ein B. Das geht so. Man will doch nicht bloß als Mitmacher bei einem von A bis Z von den Amis definierten Krieg darstellen. Wenn man schon einen Beitrag zu diesem Krieg leisten mag, dann soll das ein souveräner Beitrag sein, wo die, wo die Handschrift Deutschlands dran erkennbar sein soll. Nach dieser anderen Seite hin steht das NATO-Bündnis und die eigene Teilhabe daran eher für eine Gefahr, nämlich von der Vormacht dienstverpflichtet zu werden. Zu Hilfsdiensten für einen Krieg, der den Amis gilt und der als Antwort von den Amis geführt wird. Das Bündnis wird dienstverpflichtet, für die US-Sicherheit zu sorgen. Und es ist arschklar von den Amis angesagt, die eindeutige Zielrichtung, die angekündigte Übermacht der USA über den kompletten Rest der Welt. Die soll wiederhergestellt werden. Also die Ausnahmestellung der USA. Dazu ist Deutschland sehr skeptisch gesonnen, dafür Einfluss zu haben, aber nur am Arsch der USA. Dafür ist diese Mittelmacht ganz offensichtlich dann schon zu groß. Als mit Weltordner will man ja antreten. Und als Mitweltordner, da misst man sich dann immerhin am Hauptweltordner. Zumal diese neue US-Tagesordnung der Weltpolitik, Weltkrieg gegen den internationalen Konkurrenzposition erarbeitet hat. Was Deutschland sich an Erträgen aus dem Weltgeschäft und an Einfluss auf die nachgeordnete Staatenwelt gesichert hat. Die USA verlangen jetzt Ein- und Unterordnung. Und was das für Mittelmächte und Lage Deutschlands für eine Brücke ist, das ist dann ja ziemlich kurze Zeit später am Irakkrieg sichtbar geworden. Auf den wollten sich dann die Führungsmächte des von den Amis als altes Europa beschriebenen Kontinents Deutschland und Frankreich dann endgültig zu der zuzüglichen lassen. So, also dieses Abendbeben beziehungsweise der kleine Widerspruch danach mitmachen, aber nicht als purer Angriff, sondern mit eigener, souveräner, imperialistischer Kompetenz. Dieses A und B, das prägt seitdem die deutsche Beteiligung in Afghanistan. Und die deutschen Regierungen suchen nach haltbaren Verlaufsformen für diesen Widerspruch. Also wieder das A. Man muss mit eigenem Militär dahin. Wenn Sie diese Seite herausstreichen wollen, die deutschen Macher, dann weisen Sie immer darauf hin, dass Deutschland der drittgrößte Truppensteller beim Afghanistan-Krieg ist. Und Sie haben dafür das Sprachdenkmal geprägt. Deutschlands Interesse oder Deutschlands Sicherheit wird am Niederungs verteidigt. Also ein humanitäres Interesse der Nation soll da auf dem Spiel stehen. Und auch das Kriegsziel, den internationalen Terrorismus besiegen, wird nicht in Frage gestellt. Auch heute nicht. Das war das A. Mit Militär hingehen. Jetzt wollen wir das B. Noch bei diesem militärischen Beitrag zum Bündniskrieg in Afghanistan. Was muss da sein? Da muss sein ein Achten auf Distanz, auf die Eigenständigkeit des Beitrags, der nicht einfach mit US-Zielen und mit US-Vorgehen zusammenfallen darf. Ja, für dieses B gibt es jede Menge Beweise. Man geht als Deutschland mit Kriegsdrogen hin und nicht mit technischen Kriegswerken. Man geht mit Kriegsdrogen hin, die dann aber dort gar nicht Krieg führen, sondern wie das technische Kriegswerk Brunnenbohren. Und ein guter Teil der Bundeswehr ist in Afghanistan, ist heute jedenfalls tätig gewesen, als PRT, diese Abkürzung steht für Provincial Reconstruction Team. Diese Sorte Ablieferung des deutschen Beitrags zum Afghanistan-Krieg, die ist schon bedeckt durch das Asian Building, was ist in Aschenfreiheitskrieg vorgekommen, den erfolgten Krieg in Afghanistan flankieren sollte. Aber umgekehrt, Deutschland legt extra demonstrativ Wert darauf, dass der deutsche Kriegsbeitrag ein einziges Friedenswerden ist. Im Kontrast richtig zu den Amis. Oder das andere, was hier einschlägig ist. Deutschland schickt Kampftruppen. Aber es schickt sie extra in das als Hybride geltende Gebiet im Norden und für das jeweils aktuelle Schlachtfeld, wo also gerade hin und her gekämpft wird, da macht Deutschland in Anführungsstrichen nur zum Trägerdienste, zum Beispiel mit diesen Aufklärer-Tornados. die sie dahin schicken. Die machen dann auf Regierungsgebiet, damit die anschießen können. Die Konkurrenzstellung, die den Amtsschauplatz selber, die ist eigentlich das Anliegen der deutschen Afghanistan-Politik. Wir sind im Unterschied zu den Amis gewissermaßen dort der gute Imperialist. Das waren sie immer daran deutlich an der Sprache gelungen, um zu sagen, Deutschland genießt in Afghanistan ein hohes Ansehen im Unterschied zu den Amis. Und jetzt in letzter Zeit dieses hohe Ansehen, das wir in Afghanistan genießen, ein bisschen gefährdet sehen durch die Eskapaden des Herrn Urs Kleinen. Verloren ist es schon so, weil die deutsche Distanz zu den Amis, die geht überhaupt nur auf Basis der US-Militanz, auf Basis der Kriegsleistungen, die die Amis da vollbracht haben. Naja, das bringt ja auch durchaus Ärger ins Bündnis und in seinen Bündniskrieg in Afghanistan. Man kommt sich, also man sind unsere Bündnispartner, man kommt sich in die Quere. Was ja auch noch den moralischen Sprachregelungen dafür durchaus anzusehen ist. Das sagen die Amis. Die Deutschen sind Weichlinge. Der Vorhof heißt Weichreich oder Klein. Die drücken sie. Und die deutsche Retourkutsche, ebenfalls schön moralisch eingeklappt, das die heißt dann immer, die Amis mit ihrer Militanz, die machen den Sieg und damit auch den Frieden in Afghanistan aussichtslos. Die treiben nämlich dem Feind immer neue Kräfte zu. Wohlgemerkt, das alles ist nicht bloß Kriegsmoral für den Hausgebrauch, das auch, aber das ist noch nicht mal das Wichtigste, sondern das ist Ausdruck von etwas Ernsterem. Die Bündnispartner des Afghanistan-Kriegs, die ziehen bloß einerseits an einem Strang, andererseits aber gar nicht. Sie folgen dem Beweiszweck der Demonstration ihrer Verschiedenheit, ihrer Differenz, ihrer eigenen Kompetenz, mit Kriegsdaten effektiv umzugehen. Also Demonstration ihrer Konkurrenz untereinander, der Konkurrenz und die Reichweite ihres Einflusses auf Fragen von Krieg und Frieden. Wer ist da der Macher? Wer ist bloßer Mitmacher? Wer ist eigenständiger Mitmacher? So geht Konkurrenz in welchen Orten? Am Schauplatz Afghanistan. Und da ist Deutschland mittendrin, statt nur dabei. Aber zugleich so, dass in seinen Beitrag als demonstrative Distanz zur Bündnisobermacht und deren aus deutscher Sicht Lachein gestaltet. Dies ist das Prinzip und das Muster. Seit Beginn deutsche Regierungen suchen eine Herausforderung für den Widerspruch zwischen Mitmachen und Mitbestimmung. Nächste Rubrik, dieses wird derzeit ziemlich heftig auf die Probe gestellt. Und zwar durch die richtige Tatsache, darüber ist im ersten Teil ja auch dann gesprochen worden, dass der Krieg in Afghanistan nach hinten losging. Dass der Feind, anstatt dass er abtritt, immer mehr kann. Sodass auch der befriedete Norden, wo Deutschland es sich gemütlich gemacht hat, mehr und mehr zum aktiven Kriegsgebiet mutiert. Naja, das heißt zuallererst und auch ganz primitiv, da müssen einige effektive Kriegstaten ehren, wenn der Feind mehr kann. Die haben sie ja in der Zwischenzeit recht hingetragen, zum Beispiel auch mit diesem, diesem Taschenkalender von Sommer, den das Verteidigungsministerium oder die Generalität ihren Soldaten in Afghanistan mitgibt und wo speziell deutsche Rules of Engagement aufgeschrieben sind. Und die haben sich im Sommer dahingehend geändert, dass jetzt quasi das Krieg führen mit angezogener Handbremse da Ende hat und dass es jetzt nicht zu uns geht. Naja, dieser Oberst Klein da, der hat das gleich zur Kenntnis genommen. Und dann ist gewissermaßen diese neue Richtlinie des guten Kriegführers gleich gegenüber soll erfüllen. Er hat halt klargestellt, oder auf seine Weise klargestellt, es geht da um den transatlantischen Kriegszweck, den Feind auszulöschen. Der tritt in den Vordergrund, wenn der Feind mehr kann. Das wirft allerdings weiters die Frage auf, oder die Frage nach dem Weiß-Warum dieses Kriegs mit neuer Stärke auf. Die Antwort der Regierung ist erstmal das Bekräftigen des Teils A. Merkel in ihrer Regierungserklärung, der Guttenberg neulich auf der Pressekonferenz, der hat gesagt, wir müssen davon haben. Weil den Krieg zu verlieren, das würde schon auch Deutschland beschädigen. Eben als Mitsubjekt eines Bündnisses, das die Welt zuverlässig abschreckt. Deren Zustand steht auf dem Spiel. Und diverse Sicherheitsexperten, die unten ja schon die ganze Zeit, dass es so weit käme, dann würde die NATO das nicht übernehmen. Die werden sich wahrscheinlich auf dieser Münchner Wehrbundetagung, die wir jetzt ins Haus stehen am Wochenende, auch wieder bemerkbar machen. Naja, also ist der erste Impuls von gleich zwei deutschen Verteidigungsministern zu sagen, der Oberst Klein handelte militärisch angemessen. Das war aber keineswegs das letzte Wort. Dieser Einsatz, den der Oberst Klein da durchgedrückt hat, der hat er auch durchaus zwei Dinge blamiert. Erstens hat er blamiert das Spiel von Deutschlands Rolle beim Afghanistan-Krieg, das liebevoll gepflegt worden ist. Das heißt ja ungefähr so, was wie Deutschland in Afghanistan ist wie Dienst am Volke tun. Dienst am afghanischen Volke. Brunnen, Mädchen und so Zeug. Das ist halt ein bisschen hart kontrakariert. Wenn der Oberst Klein jetzt handelt im Sinne einer Maxime, die sagt, ein Volk, was sich im Gefolge von Taliban herumtreibt, weg damit. Aber zweitens, noch wichtiger ist, die tatsächliche Distanz zum Kriegsgefahren der USA, die auf noch wichtigere Adressaten zieht, als auf das Volk und seine Moral. Diese tatsächliche Distanz, der Teil B von Deutschlands Kriegsbeteiligung in Afghanistan, deren Haltbarkeit steht jetzt in Frage. Haben wir ja jetzt mitgekriegt. Es wird im Norden desmächtiger zu sein. Und jetzt haben sie ausgemacht, dass die deutschen Truppen im Norden dort das Kommando in Frage halten. Aber sie kriegen von den USA und von sonstigen Verbündeten da extra 50 Hubschrauber hingeschafft, darunter 8 US und die Bischöfin, die den Herrschenteil zitiert hat, die kriegt für ihre Neujahrspredigt dann recht viel Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist viel spät. Da gibt es klar sofort die Fraktion, die sagt, das ist aber ja nach der Saison. Und eine unsere Jungs im Krieg, die brauchen ihre Kriegsmoral und die darf man doch nicht dadurch in Frage stellen, dass man sagt, der Allerhöchste, mit dem man mich telefoniert und der Linie ganz, ganz als Scheiße. Nach der Salin hat dieses Gespräch, was der Gutenberg in der Zwischenzeit mit der Margot Käßmann da im Verteidigungsministerium gehabt hat, hat für mich auch so ein bisschen den Charakter von die wirklich da hinzitieren. Naja, es mag durchaus reichen, dass wegen der Notwendigkeit akute Kriegsführung auch deutscher Soldaten in Afghanistan dieses moralische Pendel ein wenig in die Richtung ausschlägt, zu sagen, ja, wenn Krieg ist, dann Schnauze Baby. Da soll man da keine Skepsis an den Tag legen. Das ist ja wie quasi die Kriegsmoral der Truppe zu untergraben. Folgedessen, solcher Zweifel hat die Heimat vor uns sich zu enthalten. Mag sein, dass das Pendel der öffentlichen Meinung in diese Richtung vorankommt. Bloß die andere Seite ist, die Predigt von der Bischöfin, die wird durchaus auch nach der Seite gewürdigt, als die hätte einen Anstoß dafür gegeben, dass die Nation sich mal anständig darüber verständigt, was sie in Afghanistan eigentlich vorhaben. Naja, dazu hat es durchaus beigetragen, dass die Frau Käßmann in der Zwischenzeit ja klargestellt hat, A, einen Sofortabzug deutscher Truppen aus Afghanistan, den hat sie ja mit dem Herrgott nicht verabredet. Und B, dass sie die ehrenvollen Absichten des deutschen Verteidigungsministers keineswegs in Abrede stellen, sondern höchstens den Erfolg vermissen. Naja, nach der Seite hin hat sie sich dann auch wieder verstanden. Und der Gutenberg hat am Schluss dieses Gesprächs gesagt, die ethische Dimension des Einsatzes der deutschen Truppen, die würde die Frau Käßmann akzentuieren. Und das könnte etwas ein Schaden für die Moral der Truppe sein. Also eine Adelung der deutschen Absichten als ethisch ist aus der Diskussion, die die Margot angestoßen hat, schon auch rausgekommen. So ist es dann auch ein Beitrag zu der nationalen Verständigung über, wie steht Deutschland zum Krieg in Afghanistan, beziehungsweise wie sollte es dazu stehen. Und da steht die Auffassung, jetzt ist Krieg. Dazu darf man keine Distanz mehr pflegen. Die steht kontra der Auffassung, ob der Krieg sich für Deutschland lohnt. So sagt natürlich keiner, sondern in allerlei moralischen Fassungen. Aber darauf läuft es krisis allemal hinaus. So, zum Schluss nochmal ein Hinweis auf den neuesten Stand der Bündniskonferenz. Nach dieser Afghanistan-Konferenz in London von neulich. Dass es die gegeben hat, war erstens schon mal wieder ein Resultat der Konkurrenz. Die Amis haben die für völlig überflüssig gehalten, nachdem der Obama ja seine Vorstellungen, was man dort machen soll, bekannt gegeben und bekannt gegeben hat und sofort umsetzt. Sodass das Stattfinden der, der Konferenz schon eine Frage der Konkurrenz gewesen war. Naja, das sah nach, jetzt, das kann man den Sprachregelungen ja durchaus entnehmen. Der Sache nach ist dort halt beschlossen worden. Der Krieg in Afghanistan, der so scheiße läuft, der gehört sich defektiviert. Und zwar nach allen seinen Aspekten. Das heißt, mehr Militär und mehr zivile Zuträgerdienste zu gewinnen. Also von der Ausbildung von Waffenträgern über das Herauskaufen von Taliban bis hin zu mehr Entwicklungshilfe. Und das Ganze ist eine Afghanisierung des Krieges. Naja, der Sache nach soll es seine Effektivierung sein. Warum muss man denn, ist da denn die Waffenträger in Afghanistan ausbilden? Als allererste Notwendigkeit. Ja, offensichtlich, weil da eine Gewaltfrage noch zu entscheiden ist. Und wie gesagt, das Entwicklungssystem, so Zeug sein soll, wird ja auf, auf das erfolgreiche Beendigen des Krieges bezogen. Auch mit den resozialisierungswilligen Taliban. Und die Afghanen, die Afghanisierung des Krieges, die läuft da darauf hinaus, sich dort einheimische Hilfstruppen zu schließen, die einzusetzen, gegen die Gewaltfrage zu entscheiden und sie dabei auch noch unter Kontrolle zu behalten. Weil so ohne weiteres ist ja gar nicht unbedingt klar, wenn man am Afghanen eine Knarre in die Hand gibt, gegen wen der die dann richtet. Ja, soweit haben sie sich darauf etwas geeinigt, auf diese Konferenz. Aber auch daran werden noch die konkurrierenden nationalen Spezialgesichtspunkte festgemacht und festgehalten. Zum Beispiel bei dem Stichwort Exit-Strategie. Ja, das ist ja eigentlich, genau genommen ist das nur das Ideal des Sieges. Ich sage, bis 2011 bin ich mit dem Krieg fertig und dann kann ich heimgehen. Ich will ja nicht wirklich da bleiben. Bloß diese Exit-Strategie, die ist mit durchaus verschiedener nationaler Akzentuierung durchgenommen worden. Die kann auch durchaus die Distanz zum Krieg ausdrücken, an der uns gelegen ist. Zum Beispiel so, in Deutschland hat die öffentliche Meinung lanciert, das Ergebnis der Konferenz von London sei gewesen, dass endlich der Rang oder vielleicht sogar der Vorrang des Zivilen in Afghanistan anerkannt werde. Also wer sagt es denn seit 33? Naja, anderswo wird das anders gesehen. In jedem Fall aber geht es bei dieser und bei allen anderen Fragen sowohl der Sprachregelung als auch der Sache. Was die Ergebnisse dieser Afghanistan-Konferenz betrifft, immerzu darum, wer hat das Copyright? Ist gleich, wer muss wem bei was die Mannschaft leisten? Oder kann sich eine Gefolgschaftsleistung entziehen? Naja, die deutsche Lesart von wegen bei mehr Krieg kommt eigentlich mehr Frieden zum Zug. Die ist jetzt ganz zuletzt gleich nochmal wieder schön konterkariert worden durch den US, was ist der Oberbefehlshaber da, dieser McGuzzle. Der hat in der Bildzeitung diese deutschen Friedenssprachregelungen bezüglich die Deliken gelesen, ungefähr so in der Tonart, wisst ihr eigentlich, was mehr gemeinsame Ausbildung mit Afghanen und gemeinsames Auftreten mit denen in der Fläche, wisst ihr eigentlich, was das heißt? Das heißt mehr Krieg. Weil die Ausbildung ist ja lustigerweise, die kriegt gewissermaßen den Höhepunkt darin, dass dann Partner, war vorhin das Stichwort, dass dann amerikanische oder auch deutsche Soldaten zusammen mit afghanischen Soldaten zum Kämpfen in die Fläche gehen und sich gerade nicht mehr einwickeln in ihren Camps da drauf. Und da hat dieser McChrystal da ganz gnadenlos den Finger drauf gelegt und gesagt, also darum geht's. Gut, ein Fazit. In Afghanistan tobt ein Krieg, der weit über Afghanistan hinaus Bedeutung hat. Bei dem es ums Weltordnen geht. Also nicht um die eine oder andere Ölquelle oder so Zeug, sondern darum, welche Macht anderen Mächten deren Rang zuweisen kann. Von wem der Weltgewalthaushalt maßgeblich bestimmt wird. Wer das dickste Militärbündnis aller Zeiten für sich, und das heißt immer auch ein Stück gegen die Bündnispartner instrumentalisieren kann. Dafür müssen in Afghanistan Afghanen, Amis, Briten, Franzosen, Deutsche töten und sterben. Wir sind der Auffassung, dieses Vorhaben, das verdient keine Anteilnahme. Auch nicht eine distanzierte, kritische Anteilnahme, sondern das wäre eine gute Gelegenheit, gute Gründe zur Kenntnis zu nehmen für Ablehnung und Gegnerschaft gegen die Matadoren der modernen Konkurrenz und die Weltherrschaft. Ich habe gehört,